Geht's euch gut? Oh, so schlecht. Nur müdes Nicken. Geht's euch gut? Okay, das hört sich schon besser an. Ich bete noch, bevor ich anfange. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du die Gegenwart Gottes spürbar machst. Und wir wollen jetzt das hören, was du uns sagen möchtest. Öffne du unsere Herzen und unsere Ohren, dass wir das hören, was du heute Morgen uns mitteilen willst. Und hilf du auch mir, alles zu sagen, was du durch mich sagen willst und alles andere wegzulassen. Amen. Es war der erste Gottesdienst im neuen Jahr und ich habe mir so Gedanken gemacht, wer hat denn von euch irgendwelche Wünsche fürs neue Jahr? Gibt es jemanden, der Wünsche hat fürs neue Jahr? Ja, ich habe auch Wünsche fürs neue Jahr. Gibt es jemanden, der sich fürs neue Jahr was vorgenommen hat? Oh nein, wir müssen aktiver werden. So wenige haben sich was vorgenommen. Also ich habe mir auch so manches vorgenommen. Bei der nächsten Frage, hoffe ich, gehen die meisten Hände hoch. Wer möchte im neuen Jahr den vollen Segen Gottes erleben? Okay, ich bin beruhigt. Genau. Ich möchte auch den vollen Segen Gottes im neuen Jahr erleben. Alles, was er für mich hat. Und ich möchte mit euch heute mal darüber nachdenken, wie wir diesen Segen erleben können. Diesen vollen, fetten Segen Gottes. Bevor ich da ein paar Gedanken dazu mitteile, will ich sagen, hey, ich glaube, wir sind uns einig, Gott liebt uns. Und Gott will nur das Beste für uns. Gott ist in den Startlöchern. Er möchte dir ein tolles, neues Jahr geben. Und Gott möchte dich wirklich so richtig fett segnen wie nie zuvor. Bin ich vollkommen überzeugt. Und Gott findet dich toll. Er nimmt dich an mit allen Fehlern und Macken. Er ist für dich und er ist begeistert, wenn du mit ihm zusammen bist. Du bist seine Tochter, du bist sein Sohn und er ist unser Papa im Himmel. Das ist doch gut zu wissen, oder? Und er steht in den Startlöchern und er sagt, hey, wow, Aline, ich bin in den Startlöchern, dich zu segnen. Hey, Frank, ich möchte dir ein wahnsinniges, tolles, gesegnetes neues Jahr geben. So könnte ich jetzt jeden Namen hier einsetzen. Er möchte das. Aber wir würden der Größe und der Heiligkeit Gottes, wow, wir würden der Größe und der Heiligkeit Gottes nicht gerecht werden, wenn wir sagen, naja, Gott liebt mich ja, also muss er mich sowieso fett segnen. Egal, was ich mache. Ich glaube, das wäre zu einfach. Ach, ich lebe einfach, wie ich will. Gott muss mir ja sowieso dann vergeben. Er vergibt mir ja immer wieder. Ich mache es einfach so, wie ich will. Das wäre billige Gnade. So wie die Hyper-Grace-Bewegung das macht. Du kannst leben und machen, was du willst. Dir ist schon vergeben. Alles ist gut. Das ist nicht die Wahrheit der Bibel. Deshalb ist die Hyper-Grace-Gnade, die billige Gnade, ist in der Bibel nicht zu finden. Und ich habe mir dann überlegt, naja, kann ich das denn beeinflussen, wie sehr und wie stark ich den Segen Gottes erlebe in diesem neuen Jahr? Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass der Segen Gottes was mit der Ordnung Gottes in meinem Leben zu tun hat. Ich sehe die Fragezeichen über den Köpfen, was hat das miteinander zu tun? Das will ich versuchen, mit euch zu entdecken. Manche Leute sagen, Ordnung ist das halbe Leben, ich lebe in der anderen Hälfte. Manche sagen das, ne? Oder wir sagen, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir? Ja, ganz in Ordnung. Alles in Ordnung. Und wir meinen, im Moment ist gerade nichts Störendes, es ist irgendwie, unser Leben ist okay, ist nichts, was durcheinander bringt, der Familie geht's gut, wir sind vielleicht nicht krank. Uns schmeckt das Essen, keine Ahnung. Ist in Ordnung. Aber ihr Lieben, die Bibel zum Thema Ordnung sagt, man könnte es so ein bisschen modern ausdrücken, Ordnung ist das halbe Leben, Gottes Ordnung ist das ganze Leben. So, wenn wir das ganze Leben wollen von Gott, dann hat das was mit den Ordnungen zu tun, mit seinen Ordnungen. Und ich habe dann überlegt, hey, was für Ordnungen Gottes gibt es denn? Als erstes, was fällt uns ein? Die 10 Gebote, natürlich. Gott hat uns 10 Gebote gemacht. Die hat er nicht gemacht, um den Menschen zu ärgern, sondern die hat er gemacht, weil er möchte, dass es dem Menschen gut geht. Aber dann, es bringt mich zu meiner ersten Bibelstelle, habe ich auch noch andere Ordnungen entdeckt, die für uns, die wir mit Jesus leben, wichtig sein sollten. Es steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 8. Ich lese das mal vor. Da steht: Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt, wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Wow. Also wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes leben, die er uns aufgetragen hat, dann steht hier im letzten Vers, dann verachten wir Gott, dessen Heiliger Geist in uns wohnt. Licht und Ordnung, sehen wir in der Bibel, sind Wesenszüge unseres Gottes. Er beginnt schon bei der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang damit, Licht in die Finsternis reinzubringen und Ordnung ins Chaos. Es fängt an mit: Es werde Licht. Und es wurde hell. Er hat das Licht von der Dunkelheit getrennt und die ganze Schöpfung in ihrer ganzen Komplexität, in ihrer ganzen Größe und Schönheit, da kann man die Handschrift des Gottes der Ordnung erkennen. Da könnten wir jetzt stundenlang hier durchs Pflanzen und durchs Tierreich und durch den menschlichen Körper gehen. Überall sieht man, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ganz im Gegensatz zu Gott gibt es da ja noch jemand anderen. Den Teufel, den Diabolos. Das bedeutet der Durcheinanderbringer. Der bringt Chaos, Lüge, Verwirrung, Finsternis, Zerstörung, Angst, Tod. Das alles gehört zu seinem Programm. Und es zeigt seine Wesenszüge. Und in der Schöpfung kann man leider das auch schon erkennen, dass auch er am Werk ist. Wir lassen uns dann auf den Teufel ein, wenn wir ihn ansehen und ihm zuhören. Und wenn wir uns auf ihn einlassen, dann entsprechen wir seinem Wesen. Der Mensch hat schon ganz am Anfang sich auf den Teufel eingelassen. Er hat ihm zugehört. Und er hat ihm geglaubt. Er kennt das, Adam und Eva. Der Teufel kam um die Ecke und sie haben ihm geglaubt, als er Gott in Frage gestellt hat. Und die Ordnung Gottes wurde in Chaos umgedreht. Das ist, wenn wir ihm unser Ohr leihen, dann sind wir an ihn angedockt, dann sind wir an ihn angebunden. Und dieses Chaos, das der Teufel anrichtet auf der Erde, es hat ganz viele Gesichter. Ich habe mal Also ich lese das jetzt ganz schnell vor, da gibt es noch viel, viel mehr. Aber das Chaos, das er anrichtet, Beziehungsprobleme, Lüge, Hunger, Gewalt, missbrauchte Sexualität, Schmerzen, Sorgen, Unterdrückung, Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit, Unzufriedenheit, Begrenzungen, Krankheit, verlorene Würde, Habgier, Korruption, Unersättlichkeit, Bedrohung durch Naturgewalten, unerfüllte Wünsche, Verlust von Sinn, Bedeutung, Berufung, Trauer, Tod, könnte die Liste noch weit, weit weitermachen. Das ist das Chaos, das er anrichtet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf aufpassen, wen wir anschauen und wem wir unser Ohr leihen und was wir glauben. Und ich will mal was demonstrieren. Andrea, kannst du mir mal das Mikro kurz halten? Ich habe hier mal was gebastelt. Keine Angst, es ist keine echte Bibel. Ihr werdet gleich noch sehen, warum ich keine Angst sage. Also der moderne Christ, also der negative moderne Christ, der macht das manchmal so. Der sagt, hey, die Bibel, das ist das Wort Gottes und das ist die Wahrheit Gottes, ja? Dann guckt er da rein. Oh nee. Das finde ich nicht gut. Das ist zu hart. Das kann Gott nicht verlangen von mir. Hat keinen Wert. Ich lese mal weiter. Geht gar nicht. Das ist ja völlig überholt. Und so geht das weiter. Und das machen heutzutage, manche Christen machen das. Die Bibel, das, was in der Bibel nicht passt, sie reißen es natürlich nicht raus, aber das wird ausgeblendet, danke. Das wird einfach ausgeblendet. Und aus der Bibel, aus der Wahrheit Gottes, wisst ihr, was daraus wird? Wenn alles rausgerissen ist, was mir nicht gefällt, dann ist es ein Buch mit meinen Wahrheiten, die übrig geblieben sind. Das, was mir gefällt. Und es ist eine große Gefahr, wenn wir nicht die ganze Bibel als die Wahrheit nehmen. Wenn wir nur uns das rauspicken, das raussuchen, und der Teufel sagt uns natürlich, ja, das kann Gott nicht von dir verlangen. Und das ist doch total überholt, ne? Wenn wir ihm unser Ohr leihen. Und wenn wir ihm glauben, dann geben wir ihm Raum. Übrig bleibt dann in dem eigenen Buch, bleibt dann so Kurzfassung übrig, piep, 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 Gott hat mich immer lieb. Da steht nichts mehr von den Ordnungen Gottes, das kannst du mir glauben. Das hast du alles rausgerissen. Okay, kommen wir zurück zur Ordnung Gottes. Schon im Bericht vom Sündenfall, da liefert uns Gott einen Schlüssel, wie das Chaos, ne, wir haben jetzt gerade eben gelernt, der Teufel hat die Ordnung Gottes in Chaos umgedreht, weil die Eva und der Adam ihm geglaubt haben, ihm zugehört haben. Aber da liefert Gott schon den Schlüssel, wie das Chaos wieder zur Ordnung werden kann. Da steht nämlich, dass ein Nachkomme der Frau, also von Eva, der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten wird, ihn entmachten, besiegen wird. Dieser Nachkomme ist ein Hinweis auf Jesus. Da steht dann auch, durch den Biss der Schlange in seine Ferse wird ihn das Leben kosten. Also der Erlösungsplan wurde schon da von Gott geoffenbart. Und das ist der Plan, wie aus dem Chaos wieder die Ordnung Gottes werden kann. Wer sich bewusst an den Erlöser, an Jesus andocken lässt, anbinden lässt, der erfährt schon jetzt in diesem Leben hier auf der Erde, dass die Macht von Chaos und Finsternis gebrochen ist. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wenn du an Jesus glaubst, dann ist die Macht vom teuflischen Chaos in deinem Leben zerbrochen. Die Macht der Finsternis ist zerbrochen. Dadurch, dass Jesus uns erlöst hat, dass er das alles getragen hat, müssen wir das nicht ertragen. wenn wir in seiner Ordnung leben. Er ist derjenige, der Licht und Ordnung bringt. Der Teufel, der will immer alles kaputt machen. Ne? Chaos, das freut ihn, da macht das, reibt er sich die Hände und sagt sich, ah, habe ich wieder schön Chaos angerichtet hier in dem Leben. Wir müssen immer wieder nach der Wahrheit suchen. In 1. Korinther 14, 33, da steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Viele kennen wahrscheinlich diesen Vers. Das heißt, bei diesem Frieden ist nicht gemeint, ja, da ist kein Krieg, sondern es ist ein umfassender Friede gemeint, eine Zufriedenheit. Er ist der Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und der Teufel ist genau das komplette Gegenteil. Der hat nur Chaos und Kaputtheit anzubieten. Er will alles durcheinander bringen. Aber bei Gott bekommen wir Ruhe und, wie wir gerade eben auch schon gebetet haben, körperliche und seelische Gesundheit. Das verspricht uns Gott. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28 steht es. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ne? Haben wir gelesen. Also offenbar hat es was miteinander zu tun. Wenn wir Frieden in unserem Leben haben wollen, dann brauchen wir die Ordnung Gottes in unserem Leben. Und alle haben wir schon erlebt, wenn Unordnung in unserem Leben ist, dann ist auch oft Unfrieden. Also ich kann das bestätigen von unserer Familie zu Hause, wenn Unordnung in den Kinderzimmern ist, dann ist oft auch Unfrieden in der Familie. Dann geht es manchmal ein bisschen hoch her, bis wieder Ordnung ist. Dann habe ich mir überlegt, ja, was bringt denn Unordnung in unser Leben? Wir sind ja bei Gott und eigentlich ist ja diese Macht der Finsternis ist ja gebrochen. Aber da gibt es Angst, da gibt es finanzielle oder andere Sorgen, Befürchtungen, Süchte, Perversion, Einsamkeit. Hey, und die Antwort ist ganz einfach. Wie können wir das loswerden? Sag Jesus einfach, dass du es loswerden willst. Weil Jesus hat schon dafür bezahlt. Er hat dafür gezahlt. Du musst dich da nicht durcheinander bringen lassen. Und Sünde, generell Sünde, ist Unordnung und ist Sand im Getriebe der göttlichen Schöpfungsordnung. Gott hat sich das nicht so gedacht. Und da wird klar, warum Gott die Sünde hasst, warum er sie hassen muss. Weil Gottes Ordnungen vollkommen sind. Er kann das nicht einfach durchgehen lassen. Er ist Licht. Und da, wo Licht ist, da hat es keinen Platz für Finsternis. Und da hat es keinen Platz für Sünde. Und deshalb dürfen wir so dankbar sein, dass er diesen Erlösungsplan geschaffen hat mit Jesus. Sonst hätten wir keine Chance, zu Gott zu kommen. Aber weil Jesus für uns bezahlt hat, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil er diesen Schaden, wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, wenn wir Vergebung empfangen, dann müssen wir nicht für den Schaden der Sünde aufkommen. Er hat dafür bezahlt. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, in der Ordnung Gottes zu leben. Der Psalmschreiber im Psalm 119, ich habe einfach mal 4 Verse ausgesucht, da gibt es noch mehr in diesem Psalm. Der verlangt wirklich nach Gottes Ordnungen. Also das ist nichts Schlimmes für den, oh nein, wie soll ich das schaffen, warum muss ich das tun, welche Last. Nein, wir können das mal zusammen lesen. Da steht zum Beispiel, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz, deine Ordnung enthält. Ich sehne mich sehr danach, deine Weisungen noch besser kennenzulernen. Herr, deine Gebote sind wunderbar, deshalb befolge ich sie gern. Mein Verlangen nach deinen Geboten ist stärker als der Durst eines Menschen, der in der Hitze nach Wasser lechzt. Wow, der hat wirklich Bock auf die Ordnung Gottes. Der hat wirklich ein Verlangen danach. Weil er weiß, da wo die Ordnung Gottes abgelehnt wird, da entsteht Unordnung, der Friede geht verloren. Und echter Friede ist nur dann möglich, wenn wir Menschen uns in die Ordnungen Gottes einfügen und darin leben. Vielleicht hilft ein kleines Beispiel. Wir kennen wahrscheinlich alle unten Berlin die B1. Jetzt stellen wir uns vor, du hast einen 500 PS richtig fetten sportlichen Rennwagen. Ja? Und ich glaube, da ist 80, 70 oder 80 ist da meistens, ab und zu auch 100. Und dich nervt es immer, wenn du da mit 80 lang tuckern musst. Und du sagst, ach, die Straßenverkehrsordnung, die Schilder, die sind mir jetzt egal. Ich will den Wagen mal richtig ausfahren, so 250 Spitze bringt er. Und dann trittst du aufs Gas und es wird schneller und schneller, schneller. Ich verspreche dir, du wirst in Schwierigkeiten kommen. Entweder in Schwierigkeiten, dass du da einen Unfall baust oder dass es Blitz macht oder dass dich jemand anhält mit so einer Mütze und so einem Dress an. Aber du wirst Schwierigkeiten bekommen, weil du dich nicht an die Ordnung gehalten hast. Und das Gleiche gilt auch für unser Leben. Wenn wir im Frieden mit Gott und im Frieden untereinander leben wollen, dann müssen wir entscheiden, die Ordnungen Gottes in unserem Leben zu bejahen. Nicht nur sie zu ertragen, sondern sie zu bejahen und darin zu leben. Und nicht, weil Gott so ein kleinkarierter Gesetzeshüter ist, der sagt, na, du, halt dich mal schön an meine Gebote und Ordnungen. Nein, er weiß, dass unser Leben nur dann wirklich gelingen kann, wenn wir zulassen, dass er unser Leben neu ordnet. Und Gott liebt Ordnung, weil dann erst echtes Leben entstehen kann. Er weiß ganz genau, erst wenn wir in seinen Ordnungen leben, dann kommen wir in das richtig lebendige, echte Leben hinein. Und genauso ist es, innere Unordnung hat auch Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Wenn wir innerlich in Unordnung sind, dann wird unser Herz hart, es wird unempfänglich für die Impulse Gottes und unser Denken, Reden, unsere Gebete werden oberflächlich. Das Leben in dem Ganzen wird weniger. Es wird seicht, vielleicht sogar wirkungslos. Es ist ein Fakt, wie wir leben und was wir tun, berührt immer zutiefst das Herz Gottes. Wenn du für ihn lebst und das Richtige tust, dann berührt es sein Herz. Wenn du in die falsche Richtung rennst, dann berührt es auch sein Herz. Dann ist er traurig im negativen Sinne. Was wir nicht tun und was wir nicht leben, trifft ihn auch mitten ins Herz, weil wir sein Ein und Alles sind. Jetzt komme ich zum Anfang zurück. Ich habe ja gesagt, hey, wir wollen in den vollen Segen Gottes hineinkommen. Da kommen die Ordnungen dazu. Wenn wir uns nicht einfügen in die Ordnung Gottes, wenn wir nicht gehorsam sind, dann verstopfen wir die Segenskanäle Gottes, wodurch sein Segen fließen soll. Es liegt nicht an Gott. Vielleicht ist es schon März und du denkst, was ist denn los dieses Jahr irgendwie? So wenig Segen Gottes in meinem Leben. An Gott liegt es nicht. Es liegt vielleicht daran, dass der Segenskanal nicht richtig durchgängig ist und dass der Segen nicht wirklich fließen kann, weil wir in Unordnung leben. Wenn wir rebellisch sind, dann geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben. Dann geben wir ihm Raum, Unordnung zu machen. Die größte Freiheit ist, mit Gott gemeinsam in Beziehung mit ihm in seinen Ordnungen zu leben. So wie der Psalmschreiber, der hat es verstanden. Der hat es verstanden, dass ihm das die größte Freiheit bringt. Hey, und Jesus hat es uns vorgelebt. Und Gottes Plan ist es, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. In Epheser 5, Vers 1 bis 10. Ich will da gar nicht auf die einzelnen Sachen genauer eingehen, aber da geht es auch um die Ordnungen Gottes. Da steht, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott, da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind, denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Das passt oft nicht in unser Bild von diesem liebenden Gott. Hey, dieser liebende Gott ist auch klar. Weil er uns liebt, ist er klar. Weil er uns verändern möchte. Weil er uns Dinge zeigt, die wichtig sind. Und in Vers 10 steht, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Hey, wie sieht es aus in unserem Herzen? Gottes Ordnungen für unser Leben im Umgang mit Gott. Ist Gott die uneingeschränkte Nummer 1 in deinem Leben? Ist er dein Herr, dein Gebieter, dem du dein ganzes Leben unterordnest? Alles, komplett? Wie ist Gottes Ordnung in deinem Leben im Umgang mit seinem Wort? Ist Gottes Wort wirklich die Grundlage und die Wahrheit? Oder nimmst du manches vielleicht nicht ganz so ernst? Wie ist es in Bezug auf Sünde? Leben wir in Sünde? Akzeptieren wir Sünde? Spielen wir vielleicht manchmal mit der Sünde? Wie ist es in Bezug auf uns selbst? Können wir uns annehmen, wie Gott das tut? Ist unsere Identität in ihm gegründet? Und wie ist es in Bezug auf die Menschen um uns herum? Leben wir da in der Ordnung Gottes? Lieben wir unsere Mitmenschen mehr als uns selbst? Achten wir sie höher? Sind wir ein Segen für unsere Umgebung? Alles Dinge, wo man drüber nachdenken kann. Hey, wo stehe ich denn da? Und wir müssen uns immer wieder durch den Geist Gottes prüfen lassen. In Hebräer 12, 25, da steht, hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Weigert euch nicht, wie damals das Volk Israel, auf seine Stimme zu hören. Also auf die Stimme Gottes. Sie sind ihrer Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg Sinai Gott nicht gehorchen wollten. Uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. Hey, da ist eine Warnung Gottes. Er sagt, das ist nicht an Leute gerichtet, die Gott nicht kennen. Das ist an dich und mich gerichtet. Du kannst geisterfüllt sein, du kannst ein Anbeter sein. Du kannst alles sein und trotzdem die Stimme Gottes abweisen in deinem Leben, wenn er was zu dir sagt. Hey, und es ist wichtig, dass wir das nicht tun, dass wir unser Herz immer wieder für ihn aufmachen. Im nächsten Vers in dieser Bibelstelle, da sagt, heißt es, Erschütterungen werden kommen. Erschütterungen werden kommen in den letzten Tagen. Bist du bereit dafür? Die Gemeinde, wir als Gemeinde sollten deutlich zu unterscheiden sein von der Welt. Und jeder von uns ist ein Teil der Gemeinde. Bist du bereit, so zu leben? Bist du bereit, die Ordnungen Gottes in deinem Leben von ihm aufrichten zu lassen? Von seinem Wort? Das ist keine Frage, die man mal im Vorbeigehen so, oh ja, beantworten kann. Wisst ihr, da geht es um Dinge wie zum Beispiel, das Zusammenleben von zwei Menschen, die nicht verheiratet sind. Die Bibel sagt, das ist Sünde. Ja, mein Partner möchte halt eben nicht heiraten. Ja, das spielt keine Rolle bei Gott. Gott hat die Ehe gesetzt, dass wir zusammenleben sollen, wenn wir verheiratet sind. Punkt. Da steht nichts, dass der eine nicht will und dann gibt es eine Ausnahme. Oder wo du dir Dinge anschaust oder Musik anhörst, wo du weißt, es ist nicht okay. Aber Mensch, ich habe so Lust dazu gehabt. Das ist nicht die Wahrheit Gottes. Oder ich weiß, diese Sache in meinem Leben gefällt Gott nicht. Aber ich bin halt so. Gott wird schon Gnade mit mir haben. Die Stelle, die ich gerade eben vorgelesen habe, sagt was anderes. Die Stelle sagt, wir sollen unser Herz prüfen und wir sollen nach seinen Ordnungen leben. Und weißt du, Gott kennt dich ganz genau. Gott kennt dich besser als du selbst. Er hat dich geschaffen. Und wenn er dir was zeigt, dass da was Falsches ist in deinem Leben, er zeigt das dir ja nicht, dass er sagt, ja Sohn, jetzt komm mal damit klar. Hä? Schaffst wohl nicht. Nein, er zeigt dir das, um dir zu zeigen, komm mit mir zusammen, kannst du es ändern. Mit mir zusammen kannst du es schaffen. Alleine schaffen wir es sowieso nicht. Und wir sind eher so oft, wenn wir was sehen, oh, ich brauche jetzt jemanden, der mich bedauert. Gott, der bedauert mich vielleicht auch und ich bedauere mich selber auch und das wird sich alles nie ändern. Nein! Alles kann sich ändern mit der Hilfe Gottes. Und wir brauchen auch immer noch Veränderung. Egal wie lange wir schon mit Jesus leben. Wisst ihr, es sind oft, ich bin überzeugt, jeder hier im Raum hat noch Täuschungen in seinem Leben und in seinem Denken und du bist dir dessen gar nicht bewusst. Auch ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Wir sind getäuscht und verstehen manche Dinge nicht richtig. Und wir dürfen nie den Fehler machen zu denken, ich habe alles verstanden, ich weiß alles und ich weiß, wie der Hase läuft. Ich habe die absolute Wahrheit. Das ist ein riesengroßer Fehler. Und ich will euch zum Schluss anhand von Petrus das zeigen, dass sogar ein Petrus jahrelang mit einer riesengroßen Täuschung rumgelaufen ist und was völlig Falsches geglaubt hat. In Apostelgeschichte 10, ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen, da hat Petrus eine Vision. Da kommt, er sieht da, wie Essen vom Himmel kommt, dass er eigentlich nicht essen darf und er soll da zugreifen und das passiert dreimal und er denkt, was soll das? Das ist unrein. Ich bin Jude, das ist unrein, ich darf das nicht. Von dem Cornelius wurden Diener gesandt, zu dem Petrus aufzusuchen und ihn einzuladen und dann kommen die und er denkt, was passiert denn hier? Er ist so ganz so, Und der Heilige Geist sagt auch nochmal, Petrus, ist in Ordnung, kannst mitgehen. Also Gott hat wirklich einiges in Bewegung gesetzt, dass der Petrus losgegangen ist. Und dann ist er bei dem Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, aber eben kein Jude, der hat das ganze Haus, die Familie, Verwandtschaft, Freunde versammelt und dann kommt Petrus, der feurige Evangelist. Und dann steht er vor dem und dann sagt er, ja, was soll ich denn jetzt machen? Warum habt ihr mich denn gerufen? Hä? Ich meine, das ist Petrus. Letzten Endes fängt er an zu predigen und der Heilige Geist fällt auf alle. Und der Petrus denkt sich, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Die sprechen in Sprachen, so wie wir das erlebt haben. Das sind doch gar keine vom Volk Gottes. Und dann sagt er sich, ja, aber wenn die den Heiligen Geist empfangen, na dann müssen wir sie auch taufen, ne? Dann werden die getauft. Und dann geht der Petrus wieder zurück. Und ich glaube, er wusste schon, auweia, mir steht Ärger ins Haus, wenn ich die anderen Apostel treffe. Und genau so war es. Er berichtet und die anderen sagen, Warum bist du da hingegangen? Warum hast du es gemacht? Warum hast du mit denen gegessen? Was? Du hast sie getauft. Und der Petrus, der erzählt ihnen, ey, ich habe nichts gemacht. Ich habe denen keine Hände aufgelegt. Ich habe nur gepredigt. Und dann kam Gott. Und dann kam der Heilige Geist. Und dann werden sie sich einig und sagen, hey, ach so, dann ist also das Evangelium nicht nur für die Juden, für das Volk Gottes, dann ist das für die ganze Welt. Was für eine Erkenntnis. Das hatte Jesus schon zu seinen Lebzeiten, zu seinen Jüngern gesagt. Kann man in Matthäus 24, Vers 14 nachlesen. Versteht ihr? Und 10 Jahre sind die rumgerannt, obwohl Jesus das gesagt hatte. Mit einer Täuschung in ihrem Leben, wo sie gedacht hatten, nee, das Evangelium ist nur für das Volk Gottes. Nichts für die anderen. Und könnte es vielleicht sein, wenn dieser Petrus, der 3 Jahre mit Jesus gelebt hat, der die originale erste Geistestaufe, die Geistesausgießung miterlebt hat, der 10 Jahre im vollzeitlichen apostolischen Dienst stand, das war Apostelgeschichte live, die haben Wunder erlebt, noch und nöcher. Wenn dieser Petrus 10 Jahre mit einer Täuschung in seinem Leben lebt, könnte es dann sein, dass du und ich uns auch überprüfen lassen sollten von Gott, ob vielleicht da auch noch eine Kleinigkeit in unserem Leben ist. Versteht ihr, wir brauchen Veränderung. Und hättest du den Petrus in Kapitel 9 gefragt, vor der ganzen Sache, hey Petrus, denkst du, du hast noch eine lebst mit Täuschungen in deinem Glaubensleben? Dann hätte der vielleicht gesagt, hey, ich bin's, der Apostel Petrus. Ich bin noch nicht der von der vorletzten Reihe, der kurz davor ist, vom Glauben abzufallen. Ich habe mit Jesus gelebt. Weißt du? Und vielleicht fühlst du dich so ähnlich. Aber hey, der Petrus in Kapitel 10 wurde es ihm klar, dass er eben nicht der Perfekte mit dem perfekten Wissen ist, sondern dass er mit einer Täuschung gelebt hat. Und in manchen Bereichen unseres Lebens stecken wir vielleicht wie Petrus in Kapitel 9. Und wie können wir diese Täuschungen entlarven? Ganz einfach. Wir bitten Gott, Herr, komm mit deinem Feuer in mein Leben und verbrenn alles, was nicht echt und nicht wahr ist. Nimm das alles weg. Wisst ihr, gute Absichten genügen Gott nicht. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz ausliefern. Im Psalm 43, Vers 3 steht, gib mir dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich zurückführen zu deinem heiligen Berg, zu dem Ort, wo du wohnst. Gott möchte, dass sein Licht und seine Wahrheit uns immer wieder direkt zu ihm zurückführen, weil er möchte so nah wie möglich mit uns zusammen sein. Und er möchte unser Herz reinigen und uns von Täuschungen und all dem Zeugs, was noch da ist, was ihm nicht gefällt, befreien. Und wisst ihr, es liegt an uns, ob wir uns zurücklehnen und sagen, das ist uns zu unbequem. Und ich möchte mein Leben so leben, wie ich es bisher auch gelebt habe. Ich bin schließlich Christ und ich gebe eigentlich mein Bestes in den meisten Bereichen. Oder ob wir sagen, Herr, nimm alles weg, was dir nicht gefällt. Ich strecke mich aus nach dir. Ich habe Sehnsucht nach mehr. Und ich habe Sehnsucht nach deinen Ordnungen in meinem Leben, weil ich weiß, dann habe ich das echte Leben. Wenn wir das machen, dann werden wir mehr vom Feuer Gottes erleben, bin ich fest überzeugt. Dann werden wir mehr Wunder erleben. Dann werden wir mehr Übernatürliches erleben. Und Gott wird mehr sichtbar werden in unserem Leben. Lasst uns aufstehen, zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns so richtig fett segnen möchte, auch in diesem neuen Jahr. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist der Ordnung. Dass du uns deine Ordnungen gegeben hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo wir nicht in diesen Ordnungen leben. Offenbare du uns das. Herr, zeig du uns, wo in unserem Leben dir Dinge entgegenstehen, wo der Segenskanal verstopft ist. Herr, wir wollen das, was du für uns hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du durch die Reihen gehst, dass du redest, dass du berührst, dass du die Wahrheit Gottes wirklich greifbar machst. Dass du uns die Dinge zeigst, die du verändern möchtest. Komm mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Mach das vielleicht als äußeres Zeichen, wenn du möchtest, dass Gott diese Dinge wirklich wegnimmt, dass er sie wegbrennt. Heb einfach eine Hand zu Gott und zeig ihm, hier bin ich. Hier bin ich. Ich möchte das. Herr, ich möchte das. Komm, Heiliger Geist, komm mit dem Feuer Gottes. Reinige du mich. Und zeig mir deine Wahrheit. Führ mich in die Ordnungen, die du für mich bestimmt hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auch ein Geist bist, der Offenbarung schenkt. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum, da wo wir mit Täuschungen leben, wo Täuschungen da sind, decke sie auf in unseren Herzen. Decke sie auf in unseren Herzen. Wir wollen nicht Menschen sein, die in Täuschung und Unordnung leben. Wir wollen deine Wahrheit in unserem Leben. Deine befreiende, freisetzende Wahrheit. Und ich will dich auch ermutigen, wenn dir der Heilige Geist jetzt Dinge zeigt. Bekenn das vor Gott und sag, dass du das nicht mehr möchtest, dass du es loswerden willst. Da, wo Dinge jetzt hochkommen in deinem Herzen, gib das Gott. Gib das Gott. Herr, ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der uns bestraft oder der es schlecht mit uns meint. Du bist ein liebender Vater. Und du zeigst uns diese Dinge, weil du uns lieb hast. Weil du noch ein viel besseres Leben für uns hast. Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst, diese Dinge, die dein Wort sagt, umzusetzen. Danke, Heiliger Geist, dass du an unserer Seite bist, dass du die Kraft bist, mit der wir es vollbringen können. Und ich will dir das auch heute Morgen sagen. Denk niemals, du bist allein. Der Heilige Geist ist bei dir. Und mit seiner Kraft kannst du es schaffen. Mit seiner Kraft geschieht Veränderung. Herr, wir strecken uns wirklich aus nach dir. Wir haben Sehnsucht nach mehr von dir. Du bist so ein guter Gott und wir wollen dich noch mehr erleben. Mehr als je zuvor, auch in diesem neuen Jahr, Herr. Herr, wir strecken uns aus nach dir und wir wissen, dein Segen wird fließen, wenn wir uns nach dir ausstrecken. Nach dem Leben mit dir in deinen Ordnungen, die du für uns hast. Herr, wir sagen dir auch, da wo wir dem Teufel mehr geglaubt haben als deinem Wort, es tut uns leid. Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Ich habe den Eindruck, dass Menschen da sind, wo du hast oft mit Angst zu kämpfen oder mit Ängsten. Und du glaubst diesen kleinen Einflüsterungen. Du gehst dem immer wieder auf den Leim und du glaubst dem immer wieder. Obwohl das Wort Gottes was anderes dazu sagt. Und ich glaube, dass Gott zu dir sagt, hey, setz dein ganzes Vertrauen auf mich. Mein Kind, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Vertrau mir.